Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Ich habe eine Frage für euch mitgebracht, die sehr wichtig ist. Wir sind in einer Serie mit dem Titel Gott, wer und wie bist du? Wir werden diese Serie heute abschließen mit einem sehr herausfordernden Thema. Ich bitte euch, lasst euch drauf ein. Die Frage, die ich euch stellen möchte zu Beginn ist, wie stark bist du? Kannst du es ohne Hilfsmittel mit einem Blitz aufnehmen? Ja, nein, vielleicht einmal. Ja, also ich auf keinen Fall. Ich bin mir sicher, das wird nichts. Könnt ihr es mit einem Sturm aufnehmen, der mit 160 Kilometer pro Stunde übers Land fegt, ohne irgendwelche Hilfsmittel? Nein. Also ich bin ganz mit euch, es wird super schwierig. Kannst du, da schließe ich an bei letzter Woche, mein Baumbeispiel, kannst du einen Baum entwurzeln, der so alt ist wie du und kein Bonsai ist? Ich kann es nicht. Einen 40 Jahre alten Baum entwurzeln, es wird nicht. It just won't happen. Kannst du so schnell laufen wie ein Gepard? Der ist leichter wie du, ich meine. Nein. Es wird nicht funktionieren. All diese Naturgewalten und Naturphänomene sind nur ein klitzekleiner Abklatsch dessen, wie mächtig, wie stark, wie groß Gott ist. Nur ein klitzekleiner Abklatsch dessen. Wenn Gott hier erscheinen würde oder da, wo du jetzt das anhörst, quasi ungefiltert erscheinen würde, auftreten würde, es wäre dein und mein Ende. Diese geballte Energie und Macht, es wäre unser Ende. Und selbst unsere stärksten menschlichen Bemühungen oder Errungenschaften, wenn man das so nennen kann, wie zum Beispiel diese Nuklearwaffen, die es gibt auf der Welt, mit der könnte man die Zivilisation mehrfach auslöschen hier auf dem Planeten, das ist alles nur ein schlechter Witz im Gegensatz zu Gottes Macht und Kraft und Energie. Und trotzdem, obwohl wir es nicht mit Blitzen aufnehmen können, mit Stürmen, mit Geparden oder mit Bäumen, obwohl wir das genau wissen, dass unsere Kraft sehr begrenzt ist und wir sehr schnell an unsere Grenzen kommen, obwohl das so ist, denke ich mir oft, ich weiß es besser als Gott. Ich weiß, wie der Hase läuft. Ich kenne mich aus. Und wenn man das so in Verhältnis stellt, dann merkt man, wie lächerlich das eigentlich ist, so zu denken. Ist arg, oder? Und manche von euch denken jetzt, was ist mit Tobi los? Ist der schlecht drauf? Vielleicht, weil seine Mutter gestorben ist und jetzt will er uns Angst und Schrecken einjagen. Nein, darum geht es mir nicht. Also ich denke, ich bin ziemlich klar. Das Thema, worum es heute geht, es lautet, Gott ist zum Fürchten. Ist schon festgelegt worden, bevor meine Mutter umgezogen ist zu Jesus. Also es ist jetzt nicht aus einer Emotion heraus, sondern weil ich glaube, es ist eine ganz, ganz wichtige Frage, wenn wir uns damit beschäftigen, Gott, wer und wie bist du? Und wir werden uns drei Dinge anschauen. Gott ist zum Fürchten. Es ist so dieser Einstieg, fürchterlich irgendwie. Ja? Man will sich ja gar nicht damit befassen, aber ich glaube, es ist sehr wichtig und heilsam. Wir brauchen das, werden wir dann erkennen. Die zweite Sache, die wir betrachten werden, ist, Gott ist zornig. Also wenn Punkt 1 schon eine Herausforderung ist, 2 wird so richtig arg. Aber wir müssen uns dem stellen. Und dann der dritte Punkt lautet, Gott gibt dir eine Chance. Das ist, bitte lasst euch darauf ein. Und ich möchte dich einladen, wenn du nicht an diesen Gott der Bibel glaubst und hier jetzt das hörst, dann möchte ich dich herausfordern, darüber nachzudenken, ob es nicht sein könnte, dass dieser Gott, von dem dieses Buch hier spricht und dem so viele Menschen nachfolgen, dass er tatsächlich der Schöpfer des Universums sein könnte, der, von dem alles ausgeht und der so gewaltig und groß und mächtig ist, über Raum und Zeit steht. Es gibt immer mehr Erkenntnisse der Wissenschaft, die eigentlich genau das belegen, wovon das Wort Gottes schon immer gesprochen hat, dass da ein Schöpfer ist, dass da eine Idee ist, dass das etwas Einmaliges ist, worin wir hier leben, dieser Planet, dass du bist, dass wir sind, dass alles ist. Und da gibt es immer mehr Erkenntnisse, die hochinteressant sind, zum Beispiel, als man draufgekommen ist, dass das Universum einen definierten Anfang hat und ein Ende auch haben wird, weil die Energie quasi mal aus sein wird. Aber woher kommt dieser Anfang? Woher kommt diese unglaubliche Energie? Und das hat man übrigens auch mit der Erkenntnis von Albert Einsteins Relativitätstheorie. Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Das ist genau die Erklärung, was hier passiert ist. Übrigens, du kannst in deiner Küche mit ganz viel Geschwindigkeit Materie erzeugen. Also wenn du es schaffst, kriegst du einen Nobelpreis und kannst auch eine neue Küche kaufen, dann, weil die wird sicher kaputt sein. Das ist so faszinierend. Mit Energie, mit Geschwindigkeit kannst du Materie erzeugen. Masse. Und nur wenn Masse da ist, gibt es Zeit. Das sind unglaubliche Zusammenhänge. Ohne Materie gibt es keine Zeit. Das ist wie ein Fluss ohne Wasser. Gibt es keine Zeit. Aber sobald da Wasser drin ist, das ist die Materie, gibt es Zeit. Das ist Boom. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, wenn wir über Gott sprechen, seine Größe, über seinen Zorn, verschiedene Aspekte, dann ist es ein Gesamtbild. Wir können einfach sagen, da gibt es Glauben, da gibt es Gott, das ist so irgendwie dieses Komische. Und dann gibt es die Schöpfung, dann gibt es das, worauf wir stehen. Nein, es hängt zusammen. Das ist alles miteinander verbunden. Und darum ermutige ich dich darauf einzulassen, zu sagen, könnte es sein, dass dieser Gott, dieser mächtige Gott, von der hier beschrieben wird, dass er tatsächlich der Ursprung allen Lebens ist und der Grund, warum ich hier sitze und das jetzt höre. Punkt 1. Gott ist zum Fürchten. Ich habe echt gerungen, ob das deutsch genug ist. Bitte verzeiht es, wenn es nicht deutsch ist. Ihr alle, die hier jetzt da seid und zuhört, ihr habt einen Hunger nach Gott. Ihr beschäftigt euch zumindest mit ihm, sonst wärt ihr ja nicht da, sonst würdet ihr zu Hause sitzen und brunchen. Und das heißt, vermutlich habt ihr auch, so wie ich, das Verlangen, Gott irgendwo näher kennenzulernen. Und darum geht es ja auch in dieser Serie. Gott, wer und wie bist du? Und vielleicht stellst du dir sogar oder hast du diesen Wunsch in dir, Gott mal so zu begegnen, dass du dann quasi nie wieder Zweifel hast an ihm. Weil es so eindrücklich war, dass du weißt, ja, das war jetzt Gott. Er existiert, es ist wahr, alles, was über ihn gesagt wird. Und ich habe nie wieder quasi so diese Zweifel. Und wenn du diesen Wunsch hast, dann muss ich dich leider warnen, weil wenn du so eine Begegnung hast, eine sehr ungefilterte Begegnung quasi mit Gott, weil im Grunde, wenn wir jetzt, wir werden gleich Begegnungen hören, die sind eigentlich immer gefiltert, weil es das nicht packst sonst. Du bist einfach weg. Das war's, ja, Ende Gelände. Aber selbst diese gefilterten Begegnungen sind so heftig, dass sie Auswirkungen haben auf das Leben all derer, die Gott auf diese Form begegnen. Also da wird oft mehr bewegt als durch irgendetwas anderes. Also es bringt ganz viel Veränderung, mehr als wir oft denken. Und einige Beispiele, die ich jetzt gleich nennen werde, möchte ich euch bringen. Und es ist inspiriert auch von einem Buch, das ich angefangen habe zu lesen, das super vom Timing gepasst hat. Es heißt Überrascht von Furcht. Ich habe es noch nicht fertig gelesen, weiß noch nicht ganz genau, wie ich es einordnen soll, aber es war auf jeden Fall sehr hilfreich in der Vorbereitung. Und ich möchte euch jetzt einen Abschnitt einfach vorlesen aus meiner Predigt, weil ich es flüssig rüberkriegen will, ohne dass ich da zu viel ausweiche, auch aus Zeitgründen. Also Beispiele von Gottes Begegnungen, die wir in der Bibel finden. Wir starten mit Adam. Als Gott den ersten Mensch, Adam, im Garten besuchen kam, nachdem dieser gegen ihn gesündigt hatte, sagte Adam, ich hörte deine Stimme im Garten, und ich fürchtete mich. Da sieht man schon mal, okay, Auswirkung von Sünde. Plötzlich, vorher keine Furcht. Auf einmal Furcht vor Gott. Hiob war ein Mann, der sich nie etwas zu Schulden hat kommen lassen. Er war sich ganz sicher, dass er sich nicht davor fürchten müsste, vor Gott zu stehen. Kannst nachlesen in Hiob 13, 15. Daraufhin nahm Gott ihn beim Wort und begegnete ihm vom Angesicht zu Angesicht. Und dann steht, Hiob sagte, mit dem Gehör des Ohres habe ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen, darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Also war eine ungemütliche Begegnung, scheinbar. Mose sah einen brennenden Dornbusch, der nicht verbrannte. Zuerst hielt er es für ein interessantes Phänomen, aber dann sprach Gott zu ihm aus dem Busch. Und seine Reaktion war dann, da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und von Jesaja haben wir letzte Woche zum Abschluss gehört. Ihm ist Gott erschienen in einer Vision und in dieser Vision schreit er, weh mir, denn ich bin verloren. Weil Gott ihm begegnet ist. Er ein Stück weit gesehen hat, wie krass er ist, wie heilig er ist. Und dieses Ganze, was ich jetzt vorgelesen habe, ist nicht nur ein Phänomen des Alten Testaments, also des ersten Teils der Bibel, sondern es ist etwas, das wir genauso auch sehen im Neuen Testament. Es gibt nicht den Gott 2.0 Soft Edition für unsere Weicheier, so quasi im 21. Jahrhundert oder so. Das gibt es nicht. Gott ist ohne Veränderung. Petrus, Jakobus und Johannes, sie gehörten zu den engsten Freunden von Jesus und begleiten ihn auf dem Berg. Und dann kommt diese Wolke Gottes wieder, Filter drüber, damit es nicht ganz so krass wird. Und sie fürchteten sich, als sie in die Wolke eintraten. Und soweit ich weiß, fallen sie dann auch zu Boden. Und dann haben wir noch den Saulus, der kurz darauf zum Paulus wurde. Er hatte eine Begegnung mit Jesus, nachzulesen in Apostelgeschichte 9. Und da steht Folgendes. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, strahlte plötzlich ein Licht aus dem Himmel. Es blendete ihn von allen Seiten, das ist interessant, von allen Seiten, sodass er zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Also wenn man das alles so im Überblick betrachtet, dann merkt man, Gott, und selbst wenn er ein paar Filter davor setzt, zu begegnen, ist nicht zu packen für einen Menschen. Es ist unpackbar. Gestandene Männer, und das waren ja Männer, die irgendwo mit Gott wussten um Gott. Also es war jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen, dass da plötzlich Gott ihnen erscheint. Aber selbst sie, gottesfürchtige Leute, im Grunde landen es einfach am Boden. Halten es gar nicht aus. In dem Buch Überrascht von Furcht gibt es ein einleuchtendes Beispiel, das uns vielleicht ein bisschen hilft, dieses Prinzip zu verstehen, das dahinter ist. Und der Autor schreibt, du kannst nicht neben einem Blauwal schwimmen, ohne dich unwohl zu fühlen. Auch wenn du Wale liebst. Und auch wenn du weißt von deiner Waltheorie, dass er dich nicht angreifen oder fressen wird. Der Blauwal ist das größte Lebewesen der Welt. Die schiere Größe dieses kolossalen Ungeheuers reicht aus, um dich erzittern zu lassen. Und hier kommt's. Gott ist unendlich viel größer als ein Wal. Größer als ein Blauwal. Er hat ihn gemacht. Wenn du von seiner Gegenwart noch nie, also von Gottes Gegenwart noch nie einen Ansatz von Furcht empfunden hast, dann bist du vielleicht noch nie dem wahren und lebendigen Gott begegnet. Herausfordernd. Aber ich denke, voller tiefer Wahrheit. Ich habe vorhin gesagt, dass Gott zu begegnen verändert. Und ich habe eine Liste zusammengestellt, so quasi aus diesen Texten heraus, von üblichen Nebenwirkungen oder typischen Reaktionen auf Begegnungen mit Gott. Die erste Reaktion ist in der Regel Furcht und Deckung suchen. Das ist so, wie wenn in der Fußgängerzone es zum Knattern anfängt und jemand mit der Kalaschnikow rumschießt. Alles in den Boden. Und es ist nur eine Kalaschnikow. Nur. Gott ist so viel mehr als ein russisches Sturmgewehr. Alle runter. Deckung. Was ich noch dazu sagen will, das ist eigentlich eher die einzig wirklich negative Auswirkung. Das andere ist jetzt eigentlich positiv. Und das ist das, was uns eigentlich ermutigen darf. Und zwar die zweite Reaktion ist in der Regel überwältigt sein von Gottes Heiligkeit und von seiner Reinheit. Ein Staunen über diese Gewalt, aber auch über dieses, wie unfassbar anders und heilig. Und der dritte Punkt ist dann eigentlich die logische Reaktion dafür. Beziehungsweise beim zweiten kommt es augenblicklich ohne Worte zur Erkenntnis, ich bin ein Sünder. Und das ist Petrus schon bei Jesus passiert. Jesus stillt, glaube ich, den Sturm und Petrus fällt hin und sagt, ich bin ein Sünder. Und dann das dritte ist eigentlich so quasi die Reaktion drauf, ich muss mich abkehren von Sünde, weil es ist ein Problem. Sünde ist ein Problem. Weil das geht nicht zusammen, dieser Gott und Sünde. Ich habe ein Problem, ich bin nicht würdig zu kommen. Und dann viertens, eine weitere Reaktion, selbstverständlicher Gehorsam Gott gegenüber. Woher kommt das? Es kommt von Autorität, von echter Autorität. Ja. Also wenn ein bestimmter Polizist zu dir was sagt, mit einem richtigen Blick, dann gehst du auch schon. Ja. Aber was ist das im Vergleich? Und dann fünftens, Drang anderen von diesem überwältigend krassen Gott zu erzählen. So quasi, ich muss sprechen über diesen Gott. Und egal, was ihr denkt oder tut oder was auch immer, ich muss. Das war in diesen Leuten danach drin. Also wir sehen, ganz viel passiert, wenn wir Erkenntnis darüber haben, wie krass ist dieser Gott. Wie krass. Das verändert so viel. Und das ist auch so das, was ich euch als Predigt to go mitgeben will heute. Zu erkennen, wie furchterregend Gott ist, ist schockierend, aber gleichzeitig ist es auch heilsam. Zu erkennen, wie furchterregend Gott ist, ist schockierender, aber es ist auch heilsam. Und wichtig ist dieses Wort auch erkennen, weil es hat mehr zu tun als ich weiß es eh irgendwie so theoretisch, sondern im Herzen zu begreifen und auch zu erleben. Vielleicht durch bestimmte Ereignisse. Und darum möchte ich euch einfach ermutigen, auch eure Herzen aufzumachen, dass es nicht Kopfwissen ist nur, sondern dass es etwas ist, wofür ihr euch öffnet und sagt, Gott, ich möchte mehr erkennen, wie groß du bist. Und bitte dosier es so, dass ich es verkraften kann. Ist vielleicht auch ganz gut, wenn man das ergänzt. Okay, aber ich glaube, es kann sehr heilsam sein, weil es uns einfach auch hilft und darauf kommen wir jetzt dann beim zweiten Punkt und beim dritten Punkt dann noch hin. Okay, wir sind beim zweiten Punkt schon angelangt, der wirklich mindestens so unbequem ist wie der erste, und zwar Gott ist zornig. Klingt nicht cool. Aber ich muss einfach das euch verkünden. Wir schauen rein in Johannes 3, Vers 36, und da steht Folgendes. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Und wir schreien alle, yes, Halleluja. Und dann geht es aber weiter. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Was tun wir jetzt damit? Normalerweise lesen wir nur den ersten Teil und lassen den zweiten Teil weg. Oder? Das ist so quasi die Lösung normal. Oder wir nehmen den zweiten Teil und schieben den quasi auf den ersten Teil der Bibel, das Alte Testament, und sagen, das ist so quasi alt. Das ist Gott 1.0. Das war damals, da war Gott furchtbar sauer. Aber jetzt, mit Jesus, ist es vorbei. Und hier sehen wir aber ein Problem, weil das steht im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament. Und wer hat das gesagt? Jesus hat das gesagt. Autsch, das ist ein Problem. Das ist echt ein theologisches Problem, das wir haben. Und Jesus sagt eben, der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der Zorn ist da. Und wir müssen die Spannung jetzt noch aushalten, weil ich weiß, und ihr wisst wahrscheinlich auch, Jesus, und es steht ja auch hier, dass Jesus vor diesem Zorn bewahrt, dass er der Weg ist, nicht unter diesen Zorn Gottes zu fallen. Aber es kann passieren, beziehungsweise dieser Zorn ist da. Wir können ihn einfach wegdiskutieren oder wegstreichen, weil es uns nicht passt. Die Spannung, in der bleiben wir jetzt noch drin. Der Schreiber vom Hebräerbrief, der haut dann noch was raus. Das ist noch krasser fast, dieser Vers, wie der hier. Und zwar steht da, es wird schrecklich sein, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Den Bibelvers findest du ganz selten auf Instagram als Versbild. Und du wirst ihn auch auf keinem Lesezeichen finden, weil er einfach nicht irgendwie nett ist. Und das klingt einfach gar nicht gut. Und es gibt auch zum Beispiel ganz wenig Lobpreislieder, die darauf eingehen, auf den Zorn Gottes. Sind einfach nicht, die gehen nicht so. Erzeugen auch nicht so die Stimmung. Lieber die Gnade Gottes besingen oder die Größe Gottes. Wobei eben, das ist ja das, wir können nicht einfach auf Gottes Größe und Heiligkeit schauen und wegblenden, dass es Dinge gibt, die zwischen dieser Größe und uns stehen und in Konflikt stehen und letztendlich Gottes Zorn hervorrufen. Darf Gott zornig sein? Darf er das? Einige von euch nicken. Wenn wir Punkt 1 verstanden haben, dann glaube ich, haben wir verstanden, er darf so ziemlich alles, wirklich alles. Was soll ich ihm sagen, was er nicht darf? Hart, aber es ist so. Und darum muss man auch irgendwie das Gesamte immer sehen. Ist er jetzt groß? Gibt es diesen Gott? Ist er der Ursprung von allem? Hat er sich E ist gleich M mal C Quadrat, hat sich er das ausgedacht? Ja oder nein? Oder ist es Zufall? Also das ist so, alles ist miteinander verbandelt. Und wenn er dieser Ursprung von allem ist, und ich nur hier stehe, weil er mich gemacht hat, was soll ich dann sagen, du darfst dich nicht aufregen, Gott regt dich nicht so auf. Dann muss er, ja, der nächste Blitz ist schon irgendwo in der Nähe. Es hört, ich weiß, Römer 11, ab Vers 33, da geht es genau um diese Frage. Paulus sagt eben, was darf quasi Gott und was darf er nicht? Und er sagt dann, wie unermesslich reich ist Gottes Weisheit, wie abgrundtief seine Erkenntnis, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Denn wer hat jemals die Gedanken des Herrn erkannt? Wer ist je sein Berater gewesen? Wer hat ihm je etwas gegeben, das Gott ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm kommt alles, durch ihn steht alles und zu ihm geht alles. Okay, ich glaube, die Fronten sind abgesteckt. Okay, aber dann müssen wir uns trotzdem der Frage stellen, warum ist Gott zornig? Im Markus-Evangelium lesen wir, wie Jesus zornig wird. Vielleicht hilft uns das, mal auf Jesus zu schauen. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und es hilft uns sehr, dass Jesus gekommen ist, weil Gott für uns einfach so unpackbar und ungreifbar ist. Und durch Jesus wird es viel verständlicher. Und Jesus hat eine Begegnung, das ist nachzulesen in Markus 4, da habe ich jetzt keine Folien davon, Ella. Das heißt einfach zuhören, weil es eine Erzählung ist. Ist eh leicht zum Folgen, glaube ich. Also Jesus ging in die Synagoge. Dort bemerkte er einen Mann mit einer verkrüppelten Hand. Seine Gegner beobachteten ihn ganz genau. Wenn er am Sabbat die Hand des Mannes heilen würde, dann könnten sie ihn anklagen. Jesus sagte zu dem Mann, komm her und tritt in die Mitte. Dann wandte er sich an seine Gegner und fragte, ist es nach dem Gesetz erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun? Oder ist es ein Tag, um Böses zu tun? Ist dies ein Tag, um Leben zu retten oder zu vernichten? Doch sie schwiegen. Zornig und erschüttert über ihre Hartherzigkeit sah er sie an. Dann forderte er den Mann auf, streck deine Hand aus. Und der Mann streckte seine Hand aus. Und sie wurde gesund. Gottes Zorn ist ein heiliger und gerechter Zorn. Es ist ein Zorn über unsere Hartherzigkeit. Darüber, dass wir in unserem Streben nach was auch immer du strebst, Macht, Geld, Vergnügen, Anerkennung. Es gibt so viele Dinge. Weisheit vielleicht. Du willst nur super weise sein. Oder was auch immer. Wir streben nach diesen Dingen und dabei brechen wir das größte Gebot, Gott zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Das bringt Sünde in unser Leben und Sünde ruft den Zorn Gottes auf den Plan. Weil sie nicht mit seinem Wesen zusammenpasst, mit seiner Gerechtigkeit, mit seiner Heiligkeit. Es passt nicht zusammen. Weil Sünde immer Tod gebiert, immer spaltet, immer zerstört und Gott ist Leben, pure Energie, Kreativität, der, der alles ins Dasein gerufen hat. Und er ist nie tot, er ist eigentlich nicht tot, er ist immer Leben, er ist nicht Dunkelheit, er ist Licht. Das heißt, Gottes Zorn ist keine üble Laune des Schöpfers, sie ist berechtigt. Er ist berechtigt, dieser Zorn. Da gibt es eine Folie, glaube ich, dazu. Und du bist übrigens auch zu diesem heiligen Zorn fähig. Du spürst diesen heiligen Zorn, wenn du etwas siehst oder hörst, wo du weißt, das ist hundertprozentig falsch, 100% böse, muss hundertprozentig strengstens bestraft werden. Zum Beispiel, wenn du hörst von Sexsklaven, Kinder, die verkauft werden und missbraucht werden oder ähnliches, wo du weißt, hundertprozentig falsch. Wo selbst jemand sagt, der nicht an Gott glaubt, an Existenz, das ist falsch. Warum ist das falsch? Darauf gibt es dann keine Antwort, aber wir wissen, warum es falsch ist. Es ist ungerecht. Es ist falsch, weil Gott das nicht gut heißt. Entspricht nicht dem Gebot der Liebe. Das heißt, wir sind einerseits fähig zu diesem heiligen Zorn, genauso wie Gott, weil wir in seinem Ebenbild geschaffen sind, aber das Problem ist, wir sind auch eben fähig dazu, diesen Zorn hervorzurufen, durch unsere Hartherzigkeit, durch unseren abgrundtiefen Egoismus und unser Streben nach Dingen, um uns zu dienen und nicht Gott zu dienen. Das ist eigentlich so das Grundübel. Nochmal zurück zu diesem Hebräer. Es wird schrecklich sein, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Ich glaube, es müsste Folie geben, wenn nicht dann auch, ja, egal, weil wir haben diesen Vers schon gehört. Das ist der Kontext. Und damit jetzt keine Schwermut und Depression unter uns aufkommt, weil es heavy Botschaft ist, möchte man auch den dritten Punkt noch unbedingt beleuchten. Gott gibt dir eine Chance. Im 1. Thessalonicher Brief 5, Vers 9 lesen wir Folgendes. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist letztendlich Gottes guter Wille für dich, für jeden Menschen. Das ist sein Ziel. Jesus ist die Chance. Jesus ist deine Chance. Jesus ist die einzige Chance. Und da muss uns einfach bewusst werden, weil wir sind ja gerade bei dieser Größe und Gewalt und Macht. Er ist der Blitzableiter Gottes. Und er ist aber der Einzige, der diese Qualität hat und diese Energie, um diesen Zorn wirklich aufzunehmen, sozusagen. Jeder andere Blitzableiter hätte nicht die Qualität, würde einfach pulverisiert werden und es nicht überstehen. Aber quasi Gott selbst bestraft sich selbst, weil er der Einzige ist, der die Strafe ertragen kann für das, was wir verbockt haben. Jesus ist diese Chance und wenn man sich dessen bewusst wird, dann kommt man eigentlich nicht mehr aus dem Danken raus. Danke, Jesus. Danke, danke, danke. Ich wäre so chancenlos ohne dir. So wie Paulus schreibt, was willst du Gott zurückgeben? Was willst du ihm zurückgeben? Was willst du ihm bieten? Da ist nicht so viel. Aber Jesus, er hat was zu bieten. Gott selbst hat etwas anzubieten für die Rettung. Das heißt, wir haben diesen ersten Teil, schauen wir nochmal rein, Johannes 3, Vers 36, wo der erste Teil unterstrichen ist, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Das sind gute Nachrichten, richtig gute Nachrichten. Wir können aufatmen, können uns freuen. Ja, ich möchte dem Sohn Vertrauen schenken. Ich möchte dieses ewige Leben ergreifen. Und dann kommt dieser zweite unbequeme Teil, aber wir können es nicht einfach wegwischen, wir müssen uns auch damit befassen. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ich habe mal den Zwischenteil unterstrichen. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht. Und hier sehen wir ganz einen interessanten Zusammenhang. Im ersten Teil steht ja Glauben. Und das ist eigentlich so eine weitere Definition, was Glaube bedeutet. Glaube bedeutet nicht nur irgendwie so ein Gesetzel oberlesen und sagen, okay, ich glaube an Jesus, er starb am Kreuz für meine Schuld und deshalb gehe ich frei. Punkt. Und deshalb gehe ich jetzt einfach bei der Tür raus, lebe mein Leben so weiter wie bisher und entschuldige mich halt ab und zu bei Jesus, damit mich der Zorn Gottes nicht trifft. Das ist nicht Glaube. Glaube ist ein Vertrauen, dass Gottes Wille guter Wille ist, dass Jesus die besten Pläne hat für mich, dass ich ihm gehorchen möchte, dass ich ihm treu bleiben möchte, wie wir letzte Woche auch gehört haben, dass ich die Weichen so stelle, dass ich ihm auch treu bleiben kann, dass ich mir nicht selbst eine Falle nach der anderen stelle, in die ich dann reintappe. Also Glaube bedeutet viel mehr als einfach nur irgendetwas sagen, sondern es ist letztendlich Jesus auch zu gehorchen. Und genau darum geht es in dem Text, in dem Kontext, in dem Zusammenhang von dem Hebräertext. Also der müsste jetzt eigentlich die nächste Folie sein, glaube ich nochmal genau. Das ist der Kontext von diesem Vers. Ich lese euch das gleich vor. Das ist nämlich das Ende von einem Abschnitt. Es wird schrecklich sein, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Wenn man jetzt reinschaut in Hebräer Kapitel 10, wo dieser Vers rauskommt, dann beginnt der Abschnitt, der mit dem endet, folgendermaßen. Denn wenn wir absichtlich in Sünde leben, nachdem wir mit Gottes Hilfe die Wahrheit erkannt haben, verwerfen wir das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Also Jesus, den Blitzableiter, verwerfen wir. Wenn wir quasi in der Sünde verharren und drinbleiben und sagen, nicht so schlimm. Dann bleibt nur noch das furchtbare Warten auf das Gericht und das wütende Feuer, das die verzehren wird, die sich gegen Gott gestellt haben. Schon wenn jemand das Gesetz des Mose absichtlich übertrat, gab es kein Mitgefühl. Er musste auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin sterben. Was meint ihr denn, um wie viel schlimmer der bestraft werden muss, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes entweiht, das ihn doch geheiligt hat? Und der den Heiligen Geist verhöhnt, ohne den er Gottes Gnade nie erkannt hätte. Denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache gehört mir, ich werde vergelten. Und auch der Herr wird sein Volk richten. Und dann kommt dieser Vers 31. Es wird schrecklich sein, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Denn wenn wir absichtlich in Sünde leben, nachdem wir mit Gottes Hilfe die Wahrheit erkannt haben, verwerfen wir das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Also dieses Vertrauen, diese Rettung in Jesus, es muss wirklich ernst genommen werden auch. Das ist ganz wichtig. Ich habe es so in Worte gepackt. Wirklich zu erkennen, mit wem wir es zu tun haben, mit Gott, bewahrt uns davor, in chronischer Sünde zu leben, weil wir denken, Sünde wäre harmlos. Und darum ist dieses Erkennen, ich habe es unterstrichen, dieses Gottbegegnen, erfassen und erfahren, wer er wirklich ist, so wichtig auch für Veränderungen in unserem Leben. Ich habe einen Freund gehabt, der hat seine Frau betrogen. Und er wollte nicht aufhören damit, beziehungsweise er konnte nicht aufhören damit. Bis sie ihm begegnet ist im heiligen Zorn und gesagt hat, wenn das nicht aufhört, dann gibt es Trennung, dann gibt es Aufdeckung von dieser Schuld. Das ist die Konsequenz. Und erst da hat er begriffen und erkannt, die Sünde muss weg um jeden Preis. Und so ähnlich ist es, oder eigentlich umgemünzt auf Gott auch, das passt nicht zusammen. Ich möchte das gar nicht mehr um jeden Preis. Und das ist auch der Grund, warum Jesus so radikale Sachen gesagt hat, wie, wenn dich deine Hand zur Sünde verleitet, dann hack sie ab. Und damals war noch nicht die Universitätsklinik Innsbruck da, die dir das dann wieder angenäht hat, sondern es hieß Tod, höchstwahrscheinlich. Mit viel Glück hast du es vielleicht überlebt. Aber Jesu Punkt war, die Sünde ist so ernst zu nehmen, am besten du machst einen riesen Bogen drum, weil es kann dich alles kosten oder es wird dich alles kosten. Und das kommt aber aus diesem Erkennen, mit wem habe ich es eigentlich zu tun? Mit dem unglaublich großen Gott und mit seinem unglaublich großen Hass auf Sünde. Er liebt die Sünder, ja, aber er hasst die Sünde so abgrundtief. weil sie einfach nur kaputt macht. Damit kommen wir wieder zurück zu diesem Predigt to go. Zu erkennen, wie furchterregend Gott ist, ist schockierend, aber heilsam. Das war wahrscheinlich eine der heftigsten Predigten, die ich je gehalten habe, aber ich konnte nicht aus. Und ich glaube, es ist auch irgendwie ein guter Schlusspunkt von unserer Serie, weil es damit zu tun hat, Gott irgendwie ins Verhältnis zu setzen. Wie groß ist er? Auch die großen Fragen. Kommt wirklich alles von ihm? Wenn ja, dann sollte man echt auf ihn hören, echt auf ihn schauen, echt Vertrauen ihm schenken, glauben, wirklich glauben. Ist alles andere, was gesagt wurde in der Serie, wir haben begonnen mit dem liebenden Vater, ist auch wahr. Aber Wahrheit ist immer die ganze Wahrheit. Und nicht nur ein Teil, der uns super gefällt. Der liebende Vater, der mit offenen Armen, und das ist aber wahr. Er ist der liebende Vater und er steht mit offenen Armen da und wartet auf dich. Das ist auch korrekt. So ist es. Aber er ist auch gerecht, dieser Vater. Und wir wissen nicht genau, wie die Geschichte weitergegangen ist mit den zwei Söhnen. Sind sie in diesem Glauben, in diesem Vertrauen, in seine Gnade geblieben? Oder haben sie ihm den Rücken gekehrt? Wir wissen es nicht genau. Also Gott liebt dich, er ist unglaublich geduldig, aber er ist auch dieser unwahrscheinlich unpackbare Gott, der heilig hoch drei ist, gerecht ist und für Gerechtigkeit sorgen muss. Und deshalb auch Jesus gesandt hat. Er hat diesen Blitzableiter installiert. Aber es liegt an uns, was wir tun. Also wir dürfen keinesfalls Spielchen, habe ich aufgeschrieben, spielen mit Gott und sein Gnadenangebot in Jesus nicht ernst nehmen. Also das dürfen wir nicht machen. Keine Spiele mit Gott spielen. So schlechte Spielchen. Also Jesus nachzufolgen, an ihn zu glauben, bedeutet auch Treue, Gehorsam. Und das ist letztendlich, was ja eine intakte Beziehung ausmacht. Wenn du eine gute Beziehung zu jemandem haben willst, dann braucht es Treue. Dann braucht es ein Hören auf den anderen und das zu tun auch, was der andere von einem will. Sonst wird diese Beziehung keine echte Beziehung sein, sondern eine Fake-Beziehung. Und ich möchte nicht eines Tages vor Gott stehen und dann folgende Worte hören: Ich kenne dich nicht. Das kannst du nachlesen in Matthäus 7, Vers 21 und diverse. Dass Jesus sagt, es werden mal Leute vor mir stehen, die werden sagen, oder Jesus wird sagen, ihr habt es Herr, Herr zu mir gesagt, aber ich kenne euch gar nicht. Ich kenne euch eigentlich gar nicht. Also zu erkennen, wie furchterregend Gott ist, ist schockierend, aber es ist heilsam. Es kann ganz viel in uns in die richtige Richtung lenken. Und damit komme ich zum Abschluss, zum Praxisteil. Einfach ein paar Dinge möchte ich euch mitgeben. Was kannst du tun mit dieser sehr unbequemen Botschaft? Das Erste, was ich aufgeschrieben habe, ist Meditation, beziehungsweise einfach, das ist eigentlich nichts wie anders wie Nachsinnen, Nachdenken über Gottes Größe und Macht. Ich habe das diese Woche auch selbst praktiziert, dich zum Beispiel flach einfach mit dem Bauch zum Boden, so wie wenn du Gott gerade erschienen wärst, hinzulegen und darüber nachzudenken, warum du überhaupt da bist, woher das alles kommt und wie groß Gott ist. Und dir vielleicht vorzustellen, wie einfach nichts ist und plötzlich macht es Kavum. Und er rief ins Dasein. Einfach mal so quasi wirklich auf den Boden kommen. Auf den Boden kommen. Es kann sehr heilsam und gut sein. Ich hatte teilweise das Gefühl, ich kann gar nicht mehr aufstehen. Zweite Sache, die du tun kannst, ist sehr alltägliche Sache, und zwar Gott mehr fürchten als Menschen. Das bestimmt stark unseren Alltag. Reden wir über Gott? Bete ich dieses Tischgebet im Restaurant und oute mich als jemand, der an Gott glaubt? Der glaubt an Gott. Ja, ich glaube an Gott. Aber manchmal sind wir da nicht so straight. Und da straighter zu sein und zu sagen, ja, ich glaube an diesen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich kann nicht mal am Baum ausreißen. Klar glaube ich an den. Der hat diese Bäume alle gemacht. Der hat den Blauwal da in den Tümpel reingeschmissen. Muss ich mich selbst auch bei der Krawatte nehmen, ja, und sagen, wen glaube ich? Was ist das für Gott, den ich glaube? Der ist so groß. Na klar kann ich da ein Gebet sprechen. Körperhaltung, auch im Lobpreis oder so, das vielleicht zu überdenken. Ja, warum? Warum nicht? Warum nicht meine Hände heben zu dem Schöpfer des Universums? Warum nicht? Warum nicht knien? Why not? So ganz Ding, einfach, das ist dieses Heilsam, dieses Wer ist er? Er ist so groß. Also Gott mehr fürchten als Menschen. Dritte Sache, haben wir auch schon erkannt im ersten Teil auch, selbstverständlicher Gehorsam, dass wir und dass du und dass ich aufhöre, ständig alles zu hinterfragen, was Gott von mir will, sondern zu sagen, wenn ich klar erkannt habe, das ist Gottes Wille, dann tue ich das auch. Dann tue ich das, weil er eine Autorität ist, die ich erkannt habe. Und das vierte, das ist das Allerwichtigste, dass das jeder von uns einfach tut, Jesu Gnadenangebot annehmen. Leben ergreifen in Jesus. Er hat alles verbracht für uns. Gottes Zorn, keiner muss diesem Zorn ausgeliefert sein. Keiner muss diesem Zorn ausgeliefert sein. Aber wenn du eben diese Chance nicht ergreifst, dann ist Jesus ganz klar und er sagt, der Zorn Gottes, er bleibt auf dir. Und es tut mir leid, dass ich keine bequemere Botschaft für dich habe heute Morgen. Ergreif es. Es liegt an dir. Noch ist Gnadenzeit. Noch ist Gnadenzeit und wir haben die Chance, Gottes Hand zu ergreifen. Nochmal das Titelbild bitte, Ella. Gott, wer und wie bist du? Und meine Zusammenfassung ist, Gott ist das, ist der Anfang und er ist das Ende. Er ist alles. Punkt. Ich schließe mit Gebet. Ich bitte dich aufzustehen oder niederzuknien, was auch immer du denkst, was angemessen ist und diesem Gott, wenn du diesem Gott nachfolgst und nachfolgen willst, einfach Ausdruck zu verleihen, ihm Respekt zu zollen. Genau, du kannst es gerne schon fertig machen, Irina. Ja, großer Gott, wir kommen zu dir. Wir bekennen, du bist größer, du bist stärker, du bist heilig, heilig, heilig. Und wir bitten dich, dass du uns mehr und mehr erkennen lässt, wie du bist. Und dass es unser Leben zum Guten verändert. Dass nicht Schlechtes unser Leben bestimmt, sondern Gutes. Liebe, Segen soll von uns ausgehen, weil wir uns auf dich ausrichten, weil wir dir vertrauen, weil wir in den Wegen Jesu gehen. Ergreift unsere Herzen, begegne uns und lass uns dich wirklich ernst nehmen. Lass uns erkennen, wie groß, wie heilig, wie gewaltig du bist. Und wir preisen dich auch für deine Schöpfung, dass sie uns daran erinnert. Wir preisen dich für physikalische Gesetze, die du ins Dasein gerufen hast, in deiner Intelligenz, in deiner Weisheit. Wie gewaltig bist du? Amen. Lasst uns diesen Gott loben und preisen. Ich glaube, ich muss nicht ergänzen, dass er würdig ist. Und ich lade ein, wenn du gerne Gebet empfangen willst, dann kannst du in den Nebensaal kommen und ich bete gerne mit dir. Und ich danke euch, dass ihr eure Herzen geöffnet habt für diese herausfordernde und schwierige Botschaft. Aber sie hat so viel Potenzial, denke ich, heilsam zu sein in deinem Leben.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.